Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Ey, Benni, wir haben einen riesen Fehler gemacht letzte Folge. Wir haben echt was Wichtiges vergessen. Hast du eine Ahnung, was das war?
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Du wirst es mir bestimmt gleich verraten.
Wir haben ja über die 18 Bundesligisten und die Heimtrikots gesprochen.
Ja, hatten wir.
Fällt dir irgendwie was ein, was wir vergessen haben könnten?
Du fragst Sachen.
Ja, ich habe nämlich heute eine Sprachnachricht von Knut Kircher bekommen. Der war nicht ganz so gut auf unsere letzte Folge zu sprechen. Ich spitze dir mal vor. Warte mal kurz.
Mein lieber Martin, also jetzt bin ich ja schon ein regelmäßiger Verfolger von Plattsport. Und natürlich ist es unheimlich interessant, wenn man die Heimtrikots der 18 Bundesligisten dann auch mal genauer etwas unter die Lupe nimmt. Aber wenn man dann das 19. Team der Bundesliga, nämlich das Schiedsrittertrikot, vermisst und verpasst anzugucken, da muss ich schon sagen, ob das dann von so viel Expertise spricht. Also, es ist dringend angeraten, auch das Trikot des 19. Teams mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Viel Spaß dabei.
Ja, also ziemlich
das ist
kacke.
Peinlich.
Ziemlich peinlich. Also da hättest du aber mal dran denken können letzte Woche.
Oh je, ja, das ist Schande über unser Haupt, über unser Häupter.
Aber ich habe ja mir das zu Herzen genommen und bin vorhin zu einem Sportfachgeschäft gelaufen und habe mir noch vor Ort ein Schiedsrichter-Trikot gekauft, ein aktuelles. Und habe mir auch das vollkommen volle Gelande beflocken lassen mit DFB-Logo und natürlich auch mit den Ärmel-Sponsoren, die wir jetzt nicht aussprechen.
Wörtlich, jetzt hast du es. Unbezahlte Werbung, Entschuldigung.
Miep. So.
Aber der geneigte Fan weiß ja, was da drauf klebt, oder? Der achtet ja auf solche Details.
Genau. So, jetzt gehen wir doch mal durch. Also wir haben erstmal, wollen wir eine gemeinsame Note ermitteln?
Ja, können wir mal diskutieren, ja.
Ja, also pass auf. Also das erste ist ja die Story hinter dem Trikot, die der Verein mitgibt. Es gab dieses Mal beim Schiedsrichter-Trikot überhaupt keine Story. Deswegen habe ich jetzt, sag ich mal, 3.
Ja, 3 ist okay. Ja? Gehe ich mit.
Okay, alles klar. So, dann das zweite ist Schnitt und Kragen. Also ich finde, das ist das ist Größe XL, was ich jetzt hier habe. Das ist
sitzt etwas locker.
Ja, sitzt ziemlich locker. Also man muss schon sportlich sehr gut gebaut sein. Und der Kragen ist ein Rundhalskragen, ist eigentlich auch ganz, ganz nett geschnitten, ist jetzt keine besondere Applikation. Da gab es ja letztes Jahr so ein Ding, das ging hier oben am Hals los und setzte sich dann nach hinten auf dem Rücken fort. Dieses Jahr ist es wirklich einfach nur in einem sehr, sehr eleganten Schwarz. Oder es gibt es auch in Blau, Gelb und Rot.
Also eher einfach gehalten, der Kragen, oder? Wie findest du ihn? Für mich ist er okay, auch eine 3, würde ich sagen.
Ist auch eine 3, auf jeden Fall. So, bei den Farben, es gibt ja kein Heimtrikot bei den Schiedsrichtern und ich habe jetzt die klassische Schiedsrichterfarbe schwarz genommen, gab es ja auch mal andere Sachen, so mit ganz viel Klimbim noch dann, obwohl es ein Schiedsrichter ist, es gab auch mal in Italien weiße Schiedsrichtertrikots, das sah vielleicht früher geil aus.
Was in Italien ist, kenne ich gar nicht mehr, ja, aber es finde ich komisch irgendwie.
Gibt Bilder, Schiedsrichter in weiß, aber das ist jetzt hier einfach nur schwarz, ohne irgendwie Halsfarben noch irgendwas, sondern einfach schwarz. Also ich finde es ganz schön. Ziemlich elegant, muss ich sogar sagen. Finde ich geil.
Also sieht in Ordnung aus, ja. Welche Note tendierst du?
Schon 1, aber sag du mal.
Ich hätte eher 3 jetzt gesagt.
Dann machen wir 2.
Einfarbig, dann machen wir im Schnitt eine 2, oder?
Genau, so. Und dann gucken wir nochmal Applikation. Da ist nichts. Es gibt hier vorne die 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen. So, siehst du? Und das Logo ist halt einfach auf einer der beiden Schiedsrichter-Brusttaschen draufgebügelt und die Sponsoren an der Seite, beidseitig, das haben auch die Schiedsrichter exklusiv, aber da tragen sie auch drunter diese ganzen Geräte für Headset und so. Und
da können sie die Muskeln verstecken, gell, darunter.
Genau, so wie ich. Bei mir fühlt sich das nicht so richtig von selber aus. Also meine Frau sagt immer, Martin, was hängen dir denn da für Fäden an der Seite raus? Und dann, wenn sie mich auf dem falschen Fuß erwischt, dann sage ich, was meinst du denn? Na, und dann zeigt sie auf meine Arme. So, aber nee, es ist, also ich finde es, der Gesamteindruck finde ich eigentlich ganz schön. Bin ich bei 2, was sagst du?
Ich hätte jetzt eher Richtung 3 tendiert, weil ich finde, die zwei Brusttaschen sieht irgendwie komisch aus, zwei so
Aber die
Taschen
brauchen die doch. Die brauchen die doch.
Ja, hier ist hinten in der Hose keine Tasche mehr, oder? Wie früher.
Doch, gibt's auch noch. Da ist die rote Karte drin. Okay, in einer Tasche ist die gelbe Karte und in der anderen ist so Stift und Zettel. Und ja.
Ich tendiere in die Richtung glatte 3, aber zusammen haben wir eine 2,5. Kann man das machen?
Wir machen es mal. 2,5. Haben wir erstmal eine Gesamtzahl von 10,5. So, das Trikot kostet 40 Euro. Ja.
Boah, das ist
Mal.
Ein Preisbrecher.
Ja. Da, so auf Kindertrikot von Hoffenheim-Niveau. So, und dann teilen wir das mal durch. Was hatten wir gesagt? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was das überhaupt für eine Zahl war.
Also 10, noch, was hast du gesagt?
100, glaube ich.
Also durch ja.
Oder? Oh, ich bin jetzt gerade. Müsste ich nochmal nachgucken. Also, wo ordnen wir es in der Bundesliga-Tabelle ein? Also es ist eigentlich eine ziemlich durchschnittliche Note.
Ja. Schöner Mittelfeldplatz, oder?
Ja, also aber obere Hälfte.
Ja.
Ja, okay.
Eine Tendenz zu internationalen Plätzen.
Okay. Also Knut, wenn du das jetzt hier hörst, dann ich hoffe, du bist mit der Platzierung zufrieden und kannst ja mal dann sagen, was du dazu denkst. Ne?
So. Ja, bestimmt. So. Ich glaube, er wird zufrieden sein.
Ich denke auch, dann wird er nicht so zornig auf uns gucken, wie auf einige Entscheidungen am Wochenende. Aber, weißt du was? Wir fangen jetzt einfach mal an. Geht los.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 130. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und letzte Woche haben wir über die Trikots geredet und wir, das sind meine Wenigkeit, der Affe immer zuerst. Und soll ich jetzt Benjamin oder Benny sagen?
Da kannst du schon Benny sagen, weil Benjamin klingt irgendwie so förmlich, keine Ahnung, so nennt mich kein Mensch.
Okay, Benny Mart, herzlich willkommen.
Hi, gute, schön wieder hier zu sein.
Ja, und wie war das Echo nach deiner ersten Sendung?
Ja, war echt ganz cool. Ganz gute Bewertungen bekommen. Auch wenn ihr so festgestellt habt, erste Halbzeit war ich ein bisschen schüchtern und ein bisschen zurückhaltend, aber zweite Halbzeit bin ich dann warm gelaufen dann.
Cool. Also, ja, ging bei mir genauso. Also die Rückmeldung zu dir fanden die Leute gut. Und auch einer meinte gestern auch, ein Kumpel meinte, der mag deine Sprachfärbung dann auch sehr gerne. Das ist ein schöner Kontrast zum Berlinern.
Ja, stimmt. Zwei komplett unterschiedliche Dialekte, was wir da an den Tag legen.
Ja, genau. So, und wir haben uns heute hier versammelt, um über den ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga am vergangenen Wochenende zu sprechen. Unprofessional Talk, und ich würde sagen, wir legen gleich mal los, oder?
Können wir machen.
Okay, Achtung. Auf geht's. Ich pfeife mal an. So, also, die Bundesliga-Saison 24-25 begann am Freitag mit dem Spiel zwischen Mönchengladbach und Leverkusen und ganz am Anfang gab es erstmal die Nationalhymne, diesmal kein Country, sondern irgendeine Opernsängerin, die das ja so über sich hat ergehen lassen, diesen Moment, und alle anderen auch. Hast du das gesehen?
Gesehen, ja, aber in der Kneipe war noch der Ton aus, also ich habe es nicht gehört oder nicht hören müssen, ich weiß nicht, wie es war.
Es war ziemlich langweilig, also besser auf jeden Fall als Bosshaus im letzten Jahr. Ja. Aber wie fandst du das Spiel?
Ja, ging gut los, oder würde ich sagen, oder? Erste Halbzeit schon. Erstmal den Kracher von Xhaka. Ich denke so, wo knallt denn der dieses Ding hin? Halleluja. Also, so kann man die Bundesliga starten, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem der Typ kann scheinbar nur schöne Tore. Ich denke so ans Pokalfinale, wo er den Siegtreffer geschossen hat, auch aus ähnlicher Position. Und der erste Aufreger für mich war ja dann dieses, ich hasse es wirklich, ich hasse es, wenn ein Spieler gegen seinen ehemaligen Verein ein Tor schießt und dann erstmal so tut, so Arm hoch und so und nach unten gesenkter Kopf, als wenn er aus Versehen, keine Ahnung, irgendwie einen Hamster überfahren hat, und ey, ich wollte es wirklich nicht machen, tut mir leid. So, und dann kommen die Kollegen zu und die Kamera fängt dann ein, wie er wirklich diabolisch und gehässig, diebisch sich über sein Tor freut, und ich denke so, come on, also entweder lässt es mit dem Jubeln bleiben Was ich Blödsinn finde, weil ich finde, man soll sich schon für sein Tor freuen und man, das ist so ein komischer Ritus inzwischen über, also bei Fußballfans, dass ehemalige Spieler sich nicht über ein Tor gegen sie freuen dürfen. So, das war für mich der erste Aufreger. Da stand ich schon wieder quer auf der Couch, wirklich.
Ja, ich find's auch immer ein bisschen seltsam. Ich meine, vor allem, er ist ja nicht erst jetzt im Sommer gewechselt oder sowas. Er ist jetzt schon, spielt ja schon das zweite Jahr jetzt in Leverkusen, oder? Und davor war er ja in England. Was soll das? Ich meine, er hat ein Traumtor geschossen, er spielt jetzt für Leverkusen. Ja, also ich denke, da kann man eigentlich schon mal jubeln, oder? Also ich
ganz genau
bin das. Auch kein Fan davon, dass man da tut mir leid, ich habe ein Tor geschossen.
Das gab's früher auch nicht. Da haben sich die Leute einfach gefreut. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch einfach ein schönes Bild, wenn ich, also angenommen, ich wäre jetzt Leverkusen-Fan und der Typ schießt ein Tor. Ich finde einfach das Bild auch schön, dass der sich richtig freut. Und dieses, ich zolle Respekt gegenüber meinen ehemaligen Fans und ist auch mal gut. Also ich meine, der hat seine Schuldigkeit getan, der hat seine Tore geschossen und gespielt für Gladbach, ist auch für Gladbach dauernd vom Platz geflogen. So, und dann ist auch mal gut. Also, keine Ahnung. Also ist jetzt, ich knutsch nicht mit meiner Ex, mit meiner neuen, vor meiner Ex und so. Man kann es auch echt übertreiben.
Super Vergleich, Martin.
Na, ist doch so.
Ja, ja, stimmt schon, hast schon recht, ja.
Ja, und beim Fußball ist aber einfach, es ist ein Geschäft und mein Gott, feiert doch einfach. Ich finde so eine viel besser. Und vor allem, wenn er im Nachhinein doch noch mit den neuen Mannschaftskollegen dann doch sofort feiert, sobald die Kamera wahrscheinlich
nicht. Genau. Ja, vor allem ist ja auch in Leverkusen auch voll integriert und er ist ja letztes Jahr eine super Saison hingelegt. Also jeder weiß ja, dass er mittlerweile in Leverkusen angekommen ist. Ich glaube, es wäre vielleicht was anderes, wenn jetzt Marco Reus zum anderen Verein wechselt und spielt am ersten Spieltag dann gleich gegen Dortmund. Dann verstehe ich es vielleicht noch, aber so jetzt nach 5, 6 Jahren, wo er weg ist.
Ja, wir reden ja die ganze Zeit, und da reden wir auch gleich wieder drüber, hier VAR, man schießt ein Tor, man darf sich ja gar nicht mehr freuen, weil es ist ja, da werden ja Gefühle unterdrückt, dadurch, dass der VAR das nochmal anguckt. Warum finden wir das dann okay, wenn Spieler ihre Gefühle unterdrücken, wenn sie ein Tor schießen? Das ist doch ein ganz normales Verhalten, dass die dann jubeln.
Check ich nicht. Sollte man meinen, ja.
Ja. Naja, und Gladbach hat ja damals, glaube ich, auch für Xhaka eine gute Ablösesumme bekommen, die sie reinvestieren konnten. Naja, aber das Spiel hatte ja dann noch andere High- und Lowlights zu bieten.
Ja, war ja gleich noch eine super Chance. Wer war das? Tapsoba, oder? Mit diesem Schluss an die Latte?
Ja.
Wo dann auch noch fast 2-0 gewesen wäre.
Also da dachte ich schon, jetzt geht's wieder los und die ballern jetzt wieder rum und schießen Gladbach ab im ersten Spiel. Aber es war dann erstaunlicherweise relativ spannend.
Es 2-0-2 dachte ich, jetzt nach Wirtz hat's gemacht, gell, ja, Wirtz. So, jetzt geht's in die Richtung, jetzt wird's hoch werden dann. Obwohl der dann später den Spielverlauf dann doch noch ein bisschen enger.
Ja, also ich war begeistert von Tim Kleindienst. Dass der da
brutaler wirklich so Spieler, funktioniert.
Ja. Hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Und
ist schon.
Ja?
Erzähl du oder soll ich anfangen?
Nö, ich rede sowieso immer viel.
Das hast jetzt du gesagt. Kleines hat mich echt überrascht, brutal, wie der angekommen ist in Gladbach. Wir werden ja gleich über die Szene zum vermeintlichen 1-2 zu sprechen bekommen, wie er sich da reinwirft in den Ball und dann auch mit dem Kopf hingeht und dann reinschiebt. Also, was für ein Typ, ey. Also wollen wir gleich über die Szene sprechen?
Naja, komm, erzähl mal, was war das für eine Szene, für die es nicht gesehen haben?
Also kurz, ich glaube 42 Minuten war Gladbach im Angriff. Kleinsies im 5-Meter-Raum geht zum Ball. Ich weiß nicht, wer war der Leverkusener? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm, wen er getroffen hat.
Keine Ahnung.
Wen ich getroffen hat. Egal. Auf jeden Fall trifft ihn wohl leicht und spielt aber auch den Ball und köpft ihn dann noch im Liegen dann über die Torlinie.
Ja,
das habe ich gerade die Szene mitgemacht. wurde dann aber dann nochmal gecheckt vom VAR, der dann die Szene zurückgenommen hat. Ja.
Und wie hast du die Szene gesehen? War das für dich ein Foul?
Für mich nicht. Also die gehen beide zum Ball. Vielleicht berührt er ihn leicht, aber für mich die Aktion klar zum Ball. Und ich glaube, wenn der nicht sterben würde nach dem Tor, er dreht sich sogar noch um, schaut den Schiedsrichter an und stirbt dann, liegt dann am Boden und krümmt sich. Ich weiß nicht, ich hätte es gegeben. Also vor allem, was halt wieder minutenlang gedauert hat, bis sie es gecheckt haben.
War ja aber auch eine knappe Situation, dann hat es halt gedauert, ne? Also, also man muss halt genau gucken, berührt er erst den Ball, berührt er den Gegenspieler, und in dem Fall hat er echt erstmal den Gegenspieler getroffen. Und hat er überhaupt den Ball getroffen? Ich glaube, er hat ihn gar nicht berührt. So, das heißt, er trifft den Spieler.
Ja.
Ist für mich auf jeden Fall Foulspiel, und dann kannst du auch kein Tor geben.
Ich sehe es ein bisschen anders, aber ich sehe es wie Tim Kleindienst, aber gut, es ist, wie es ist, sie haben es zurückgepfiffen.
Nein, das ist jetzt hier nicht so besonders spektakulär, wer uns jetzt hört, dass du, ja, das ist dann halt, wie es ist. So.
Ja, was soll ich denn sagen?
Also ich fand auf jeden Fall, es war eine knappe Entscheidung, aber faul ist faul. Ne? Also es gibt nicht irgendwie ein halbes Foul oder ein Viertel Foul, es war ein richtiges Foul. Und dadurch hat er auch die Verteidigungsaktion nicht durchziehen können und war nicht mehr in der Lage, da richtig einzugreifen, weil er halt natürlich auch den Fuß vom Stürmer am Knöchel gespürt hat.
Ja, aber andererseits, der Schiedsrichter hat Blick auf die Szene. Was hat er gesehen? Naja, wird gar nicht mehr. So eigentlich wurde der VAR eingeführt für klare Fehlentscheidungen. Wenn der Schiedsrichter einen Blick drauf hat.
Ist für mich eine klare Fehlentscheidung, weil er in dem, also ich werde jetzt hier nicht irgendwie den Schiedsrichter nach dem Maul labern, aber für mich ist es eine Fehlentscheidung, da auf Tor zu geben. So, und dann muss er das auch abpfeifen. Dann dauert es halt aber einfach auch ein paar Minuten oder Sekunden, bis dann ganz klar zu sehen ist, er trifft erst den Spieler. Und es ist so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Trifft er ihn oder trifft er ihn nicht? Trifft er ihn nicht, sondern den Ball, dann ist es für mich ein Tor.
Ist es klar zu sehen? Ich weiß nicht, ich tue mir schwer bei den Szenen, als ich gesehen habe, ob er wirklich klar voll trifft.
Ah, Trefferbild. Eins meiner Lieblingswörter, Trefferbild. Da steige ich aber dann auch aus. Nee, ich fand, er trifft ihn, es ist zwar eng, aber er trifft ihn und dann ist es halt kein Tor. Aber ja, natürlich, es ist erstes Spiel. Jeder hatte Bilder von der Europameisterschaft im Kopf, wo es irgendwie besser läuft und vermeintlich besser läuft. Und dann passiert sowas.
Ja. Ja. Wird dann der Aufreger bleiben, der VAR, glaube ich. Wird sich so schnell nicht ändern.
So, zweite Halbzeit, dann zwei Tore von Gladbach. Ich glaube, waren es beides Tore von Kleindienst?
Warte, ich habe den Ticker doch irgendwo hier. Warte, ich habe mir extra aufgemacht. Ja, wenn man jetzt hätte, gell? Ich glaube, es waren beides Kleindienst-Tore, oder? Nee, Elvedi hat das erste Tor gemacht.
Elvedi, okay, genau.
Ja, aber da war auch wieder VAR-Check.
Aber dann hat es gezählt.
Hat es gezählt, ja.
Ja. Weil es kein Abseits war, ne?
Genau, ja, der Ball kommt auf, wie heißt der Japaner, Itakura. Mhm. Der flankt ihn rein, war wieder Millimeter-Entscheidung, aber diesmal Tor gegeben.
Ich finde es übrigens immer schön, wenn du japanische Namen aussprichst. Das finde ich fantastisch.
Ja gut, die kann ich ja. Das ist ja.
Also wer Benni letzte Woche nicht gehört hat, er ist ja auch mit dem Mainzer Fußballverein Basara Mainz irgendwie verbandelt. Und daher hat er jeden Tag mit Japanern zu tun.
Ja, da lernt man irgendwann die Namen im FF.
Kannst du eigentlich Japanisch?
Nix Gescheites.
Aber irgendwas?
Ja, schon. Benni des Dosu Roshiki Onegaishimasu. Hallo, mein Name ist Benni, freut mich, Sie kennenzulernen.
Wow, gar nicht mal so schlecht. Also ich kann nur sagen, Do Itashimasu De. Also so, vielen Dank. Und, Domo Aigato, so, vielen Dank. Und Do Itashimasu De. Also, bitteschön, gern geschehen oder so.
Ja, wir lernen es noch dann. Vielleicht laden wir mal ein paar Japaner ein, dann machen wir noch auf Japanisch den Kurs, den Podcasting-Kurs.
Also ich kann noch sagen, Higashi Nishi Kita Minami.
Ja, verstehe ich nicht.
Norden, Süden, Osten,
Westen. Du hast ein komisches Slang.
Ja, Berliner Slang. Higashi Nishi Kita Minami. So. Ja, so, und dann gab es ja die Nachspielzeit und das war dann nicht japanisch, sondern eher regelchinesisch, wo auch wieder keiner versteht.
Ja, Moment, du bist viel zu schnell.
Wieso?
Da kam ja nochmal der Tim Kleindienst zum Ausgleich. Der erste hat ja nicht gezählt.
Der hat nicht gezählt?
Der erste hat nicht gezählt, nee.
Und dann hat er gezählt?
Ja, der zweite, kurz vor der 85. noch.
Die Szene habe ich gar nicht mehr im Kopf, weil die letzte Szene in der Nachspielzeit alles so überblendet hat. Da war ich auch erstaunt. Aber steht
im 16er, kriegt einen, oder vor dem 5er und im Fallen schiebt er noch irgendwie rein. Auch wieder reingeworfen wie ein Irrer, der Kerl. Richtig schönes Tor. Ich glaube, dann haben sie auch gecheckt. Aber es war so viel VAR, ich kann es dir gar nicht mehr sagen.
Aber so viel wie Tim Kleindienst da in der Luft und auf dem Boden lag, frage ich mich, ob er unverletzt diese Saison überstehen wird.
Ja, es wird schwer, wenn er so weiter fightet. Ich habe vorhin gesehen, er hat 99 intensive Läufe gemacht am Samstag, am Freitag.
Oh, so viel habe ich im letzten Jahr nicht gemacht. 99 intensive Läufe. Uff.
Und dann wunderst du dich, dass du so dünne Ärmchen hast und so schlecht trainiert bist.
Ich laufe ja nicht auf meinen Arm.
Ja, aber du musst dann mehr trainieren an sich halt.
So, jetzt komm endlich Nachspielzeit. Wir können ja jetzt hier nicht jedes Spiel so durchnehmen. Wir wollen ja heute in einer Stunde fertig sein.
Ja, müssen wir uns beeilen, ja. Ja, gab ja dann auch Anfang zweiter Halbzeit, der noch Pyrotechnik war, oder? War der Grund? Ja.
Ja.
Von Gladbacher Seite, das nochmal, ich glaube, 7 Minuten hat es gedauert, nochmal ordentlich nachgespielt wurde. Und ich glaube, in der 98. wurde da nochmal 11 Meter gepfiffen. Jetzt sag mal du, wie hast du die Szene gesehen?
Ich habe es gar nicht mitbekommen. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass der Schiedsrichter sich wieder ans Ohr fasst und irgendwas prüft. Und ich dachte, gab es da jetzt eine Beleidigung von irgendeinem Spieler? Geht es jetzt um eine rote Karte? Und dann geht er zum Monitor und dann sehe ich das Bild, was da eingespielt wird. Und denk so, oh nein. Und dann habe ich gesehen, ah, fuck. Ja. Das wird Elfmeter. Auch, also, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr genau, was da die Tat war. War es ein Handspiel oder war es ein
Traumvorspiel? Nee, der Itakura wieder, ja. Geht gegen den Leverkusener im 16er zum Ball, zum Zweikampf.
Und ah ja, bestimmt.
Auch wieder strittig. Ich meine, er trifft auch den Ball leicht, aber der Schiedsrichter gemeint war wohl mehr
genau.
Den Gegenspieler.
Und da kann ich wiederum die Entscheidung verstehen, also den Ärger über die Entscheidung verstehen, dass der Schiedsrichter da rausgeht und nicht sagt, das ist so. Also ich habe erst auf nicht faul entschieden. Und dabei bleibe ich jetzt, weil es einfach so eng ist. Und dann entscheidet er sich zu so einer drastischen, drakonischen Maßnahme. Und unser guter Freund Knut Kirche war ja am Sonntag auch in Doppelpass. Wie hat er diese Szene bewertet?
Hat er die besprochen? Ich dachte, er ging um Augsburg, wo er geredet hat.
Na, ich habe irgendwie gehört, er hätte auch gesagt, so, da ist er in der Couch irgendwie zerbrochen innerlich, als er das gesehen hat. Also das.
Ich habe gehört, aber ich dachte, es ging um Augsburg.
Da ging es auch um Augsburg bei diesem einen Ausschnitt bei der Webseite von Sport1, kann man ja verlinken. Ja. Aber ich glaube auch die Szene da, das hat ihm gar nicht so gefallen. Und da sage ich, da muss der Schiedsrichter eigentlich, also er hat ja am Ende immer noch die Entscheidungshoheit, aber da muss er einfach sagen, okay, das ist so unklar.
Vor allem, er guckt ja auf die Szene, der steht sich da. Ja. Er guckt ja direkt drauf, er sieht es ja. Er ist 5 Meter weg oder sowas. Für mich keine klare Fehlentscheidung, dass man da zurückpfeifen muss.
Ja, und dann läuft Wirtz an, verschießt und der Torwart kriegt es halt nicht zur Seite, sondern nach vorne und dann rennt Wirtz rein und hämmert den rein. Ich dachte, es darf nicht wieder da sein, ey.
Aber die haben einen Lauf, die Leverkusener, das ist unglaublich. Das kannst du eigentlich nicht glauben.
Pervers. Ich bin auch wirklich, ich weiß auch nicht, was soll diese Saison jetzt noch bringen? Die ist eigentlich jetzt schon entschieden. Auch wenn Leverkusen im Moment nicht auf Platz 1 liegt, sondern Freiburg. Klar, Leverkusen wird so Meister, wenn die so weitermachen, wenn die jetzt auch den Kader jetzt über die über das Transferfenster hinaus beisammen behalten, dann sehe ich nichts, was die Leverkusener stoppen kann.
Ja, sind auf jeden Fall kein Geheimfavorit, wenn man so sagen. Also ich kann schon zum erweiterten Kreise der Titelanwärter zählen, neben Bayern und sonst wahrscheinlich niemand.
Also die Bayern haben ja gestern auswärts in Wolfsburg 3-2 gewonnen und ein Spiel, so als würden sie sagen, ey komm, wir machen jetzt nochmal eine Zusammenfassung der Saison letztes Jahr. So in 90 Minuten. Zeigen wir mal, was letztes Jahr so das Problem war. Und Min-Jae Kim dachte, ja, geile Idee. Und Michael Olise sagte, ich habe es zwar nur gehört, aber war es vielleicht so? und streckt den Wolfsburger nieder und schwupp steht es auf einmal 2-1 für Wolfsburg. Ja. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ist der Verein jetzt verflucht?
Vielleicht, aber ein bisschen Abwechslung schadet auch mal nicht, wenn die Bayern ab und zu mal stolpern, oder? Gut, du bist Bayern-Fan, das siehst du wahrscheinlich anders, aber...
Ja, also das war... Also was mir an dem Spiel gefallen hat, war Serge Gnabry. Fand ich, hat mich tierisch gefreut, dass der wieder in die Spur gekommen ist, dass der war ja doch eigentlich ein Verkaufskandidat, oder?
Dachte ich auch, ja.
Ja, und jetzt ist er in der Startelf. Also entweder spricht es gegen Bayern oder für Serge Gnabry. Was denkst du?
Oder die wollten ihn nochmal ins Schaufenster stellen.
Na, das glaube ich nicht.
Man ist ja kein schlechter Fußballer. Er hat ja sein 85. Bundesliga-Tor geschossen. Also es kommt ja auch nicht von ungefähr. Also der kann schon was, so ist es ja nicht.
Hm. Ja, und dann ging das nochmal 3-2 aus und irgendwie am Ende auch nicht ganz unverdient, finde ich. Also es war, auf Strecke war das auf jeden Fall schon verdient. Und fand aber interessant, gerade in der ersten Halbzeit, wie der Vincent Kompany Fußball dann aussehen soll. Also Pressing gleich drauf, ein bisschen Körperlichkeit und das hat mir total gut gefallen.
Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Du hast wahrscheinlich das ganze Spiel gesehen, wie ich dich kenne.
Ja. Ja, ich habe gestern alle Spiele geguckt. Beim Abendspiel war ich dann schon ein bisschen betrunken durch zu viel Wein, aber ich habe noch immer alles sehen können. Nö, das hat mir schon ganz gut gefallen. Und wir werden es in den nächsten Wochen sehen, ob es da eine spürbare Veränderung zur letzten Saison gibt.
Ja, aber, ich glaube, die kommen schon in die Spur. Also ich glaube schon, dass er...
Glaubst du Bayern?
Wie heißt er? Vincent Kompany? Oder wie sprichst du? Du kannst französische Namen viel besser aussprechen als ich.
Vincent Kompany.
Gucken, ob ich das merken kann.
Ja, naja, also ist ja französisch sprechender Belgier. Vater aus dem Kongo. Der Vater war übrigens der erste, glaube dunkelhäutige Mensch, der in Belgien in einer Stadt Bürgermeister wurde.
Echt?
Ja, und sein Vater sitzt jetzt im belgischen Parlament.
Hab ich noch nie gehört, ne? Aber das ist spannend, interessant.
Krasse Geschichte, ja.
Ist ja ein Wissenspodcast hier.
Und Kompanys Vater war im Kongo Gegner des damaligen Diktators, aber frag mich jetzt nicht, wie der hieß, und der lebte halt auch sehr gefährlich und musste dann halt aus dem Kongo irgendwann flüchten und hat sich dann in so einem Arbeiterviertel in Brüssel niedergelassen und hat da eine Frau kennengelernt und die haben dann den Vincent zur Welt gebracht und der ist dann als kleiner Junge im Arbeiterstadtteil aufgewachsen, als dunkelhäutiger Belgier, der sich da irgendwie durchbeißen muss und sich durchgebissen hat.
Und spannend, ja.
Ja, super. Und ich glaube, Kompany hat auch, hat er nicht auch einen Uni-Abschluss irgendwie vorzuweisen? Also der ist auf jeden Fall absolut nicht auf den Kopf gefallen, hochintelligenter Mensch und macht auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß. Vor allem, dass es nicht so ein Arschloch-Trainer ist, wo sich Bayern Hasser dann zusätzlich noch die Zähne
noch kennen sie ihn nicht, gell? Also
ja.
Ich glaube, du hast schon recht, also wirkt sehr sympathisch, ja. Damit man, an dem man sich nicht abreiben muss.
Genau.
Also Tuchel war ja jetzt nie der beliebteste, weil er doch halt aneckt, auch in der Öffentlichkeit.
Der war ja damals auch in Mainz. Wie habt ihr den damals denn wahrgenommen?
Ja, da war ich noch. Und da war erst meine Anfangszeit in Mainz. Also er war schon immer er hat viel gefordert und auch angeeckt in Mainz, auch gerade zum Schluss, wo er dann ja die Pause eingelegt hat, wo er eigentlich noch ein Jahr Vertrag hätte. Er hat nicht nur Fürsprecher in Mainz hier, sagen wir mal so.
War auch schwer nach Klopp, ne?
Ja, guter Erfolg hat er ja gehabt. Er hat ja 5 Jahre, war ja Trainer in Mainz, hat es ja auch international geführt. Also Erfolg hat er schon gehabt, das kannst du nicht absprechen.
Also ich mag den Typen eigentlich ganz gerne, vor allem, weil er eben absolut unkonform ist und irgendwie, ich mag so sarkastische Menschen gerne.
Ich find ihn auch super, also mich hat er auch überzeugt, weil mir ist halt fachlich ist er halt super und er sagt halt auch, was Phase ist, er drückt nicht so umeinander oder er gibt halt klar Kontra und ich glaube, deswegen wird er vielleicht auch bei den Bayern-Fahren da wirklich ein gescheitert sein, weil
naja, da gut, schaut. Die sind letztes Jahr komplett auch an sich selber gescheitert. Was haben wir denn noch? Welche Spiele vom Samstag sind dir so in Erinnerung geblieben? Doch bestimmt Mainz gegen Union Berlin, oder?
Ja, natürlich, das habe ich natürlich gesehen. Nicht im Stadion, sondern daheim vom Fernseher. Aber es war für mich eigentlich der erwartbare Kick, dass es gegen Svensson 11, dass es kein schönes Hurra-Fußball wird. Oder auch der Union-Fußball ist ja doch immer ein bisschen härter. Aber für mich war es klar, dass es eher so ein Kampfspiel wird. Zumal Mainz jetzt auch nach dem Gruder-Abgang ist er noch ein bisschen Bedarf an Spielern da, oder Vandenberg ist ja auch sicher, dass er nicht mehr zurückkommt. Also wir müssen eigentlich noch auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen. Aber vom Spiel her war das, was ich erwartet habe. Kampfspiel, aber auch mit ein paar schönen Szenen. Den Freistoß von Mermiri, oh, schön in Hammer. Den Winkel reingeknallt. Puh.
Hammer-Tor. Also da habe ich auch schon gedacht, boah, fallen in dieser Saison wirklich nur schöne Tore? Also ja, oder das, kuriose und dann das.
Habe ich auch auf meinem Zettel geschrieben. Ich glaube, es war nicht ein hässliches Tor am Wochenende.
Ja.
Außer vielleicht der Abstauber von Doan in Freiburg, aber sonst waren echt nur irgendwie Traumtore zu sehen.
Ja, ja.
Fernschüsse.
Ja. Ja, auch in Freiburg, ne? Oder, nee, wer war das denn? Irgendjemand hat, in Augsburg war das, ne? Das 1-0. Mit einem schwachen Fuß oben rechts in den Winkel gezimmert.
Ja, der neue Stürmer, oder? Ja, der aus der portugiesischen zweiten Liga kam, ja.
Also der hat den reingeknallt. Traumhaftes Tor. Traumhaftes Tor. Und da fand ich übrigens auch, die Trikots sahen jetzt auch in echt so gut aus, wie ich sie letzte Woche bewertet habe.
Ja, man guckt schon irgendwie mehr drauf auf die Trikots jetzt, gell? Komischerweise.
Ich habe auch, der Typ, der gestern hier war, der meinte, er hat den Podcast auch gehört mit den Trikots sozusagen vor Augen und hat er jetzt auf einmal einen ganz anderen Blick. Der meinte, ja, stimmt, das Union-Auswärtstrikot, also das sieht ja doch nicht so schlimm aus, wie es online
ist. Ja, es war das dritte, wo sie anhatten in Mainz, das schwarze.
Ja, genau. Ja,
fand ich aber auch nicht schlecht, ja.
Ja.
Aber ist mir gleich aufgefallen, dass das nochmal Neues ist.
Ja, und meine Frau meinte, ja, das Mainz-Trikot sieht ja doch nicht so schlimm aus, wie ich dachte, an den Mainzern dran. Also.
Kannst mal sehen.
Ja, ich glaube, wir haben viele Augen geöffnet. Das haben wir echt gut gemacht. Ja. So, genau. Ansonsten war das an großen Storys, was das Sportliche angeht, eigentlich ein erwartbarer, schöner Spieltag. Der Anfang von Julian Schuster war ganz gelungen. Die Kieler sind in der Bundesliga angekommen. Hast du noch irgendwas, was dir besonders hängen geblieben ist, so rein sportlich?
Ja, André Kramaric, Hoffenheim, wenn wir schon drüber reden, über das Kiel-Spiel, 3 Kisten gemacht, wie am letzten Spieltag gegen Bayern. Der ist auch schon wieder heiß, die Saison. Gut, ein Elfmeter war dabei, die kann er ja, aber hat auch 2 aus dem Spiel rausgemacht. Also. Mhm. Und vor allem dann noch 4 Doppelpacker dazu, also es gab wohl viel Zielwasser in der Vorbereitung.
Und man kann ja auch immer sagen, wenn viele Tore fallen, ist auch die Abwehr nicht so stark. Und die Bundesliga, da fallen ja doch relativ viele Tore. Hat die Bundesliga ein Verteidigerproblem?
Möglich. Müssen wir mal analysieren demnächst, mal noch mehr Wert drauf legen, ja, wo die Fehler herkamen.
Ja. So, dann würde ich jetzt sagen, wir pfeifen jetzt mal zur Halbzeit wir hören uns dann gleich wieder, oder?
Ja.
Okay, ich pfeife mal.
Bis gleich.
Bis gleich.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm 2x lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plattsport, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich bin hier mit Benny Mart. Hallo Benny.
Hi, servus Martin.
So, und wir haben jetzt gerade das Sportliche vom ersten Spieltag abgedreht. Und was für mich persönlich noch interessant hängen blieb, war die Fanproteste bei der TSG Hoffenheim und bei RB Leipzig. Und das ist natürlich kurios. Fanproteste bei solchen Konstruktvereinen, also vor allem in Leipzig, aber auch bei der jetzt wieder Mitglieder dominierten TSG Hoffenheim. Was ist da, kannst du nochmal zusammenfassen, was da bei diesen beiden Clubs passiert ist?
Also in Hoffenheim haben die Fans ein bisschen sich entzürnt darüber, dass der Sportdirektor Alexander Rosen vor der Saison entlassen wurde. Es kam gar nicht gut an in Hoffenheim. Im Vorfeld wurde schon angedroht, dass es, ja, man hatte fast Angst gehabt vor Ausschreitungen, das kommen könnte, aber so schlimm kam es dann doch nicht, war ein Stimmungsboykott, Plakate wurden hochgehoben. und ist dann doch recht ruhig vonstatten gegangen. Aber es hat halt bundesweit dann doch schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt, dass da im kleinen Hoffenheim, dass da aufbegehrt wird. Und in Leipzig, da gab es die Situation, dass die Fans bei zwei Auswärtsspielen in Heidenheim und Frankfurt Pyroaktionen hatten, was beim Club gar nicht ankam, worauf der Club dann drastische Mittel gewählt hat, und um darauf zu reagieren. Also er hat Schadensverbote ausgesprochen, nahm Dauerkarten weg und wird auch keine Auswärtskodios mehr bei anderen Vereinen anmelden. Da ist auch ordentlich Zünde drin.
Ja, und da kann man jetzt natürlich drüber lachen und sagen, haha, da ist ja sowieso nie Stimmung, da fällt so ein Protest ja gar nicht auf. Aber es ist halt eben doch nochmal eine andere Ebene, weil Vereine da auch zeigen, okay, wir führen keinen Dialog mit Fans und sind eigentlich auch gar nicht so sehr daran interessiert, mit den Fans lange zu reden. Und bei RB drückt sich das natürlich auch aus, dass man sich gegenüber richtigen Mitgliedern komplett verschließt. Und man hat da die 20, 30 Mitglieder, die alle RB-nah sind. Und ansonsten kannst du nur ein Fördermitglied werden. Und da darf man sich natürlich auch nicht wundern, dass solche Leute dann halt auch, wenn es mal um irgendwas geht, nicht mit den Fans reden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft die Leipziger auswärts Pyros gezündet haben, dass der Verein dann so schnell so eine kurze Lunte hatte und gleich Stadionverbote und Dauerkartenentzüge ausgesprochen hat. Und ich glaube auch die Strafen an die jeweiligen Protagonisten, die da ermittelt wurden, auch umgeleitet hat. Wie stehst du denn dazu, dass solche Vereine beziehungsweise auch die Fans von solchen Vereinen jetzt auftreten, als wären das schon immer mitgliedergeführte Vereine gewesen?
Ja, ich sag mal, Dialog ist halt immer, ist eigentlich das Erste, was passieren sollte, dass man auf die Leute zugeht, die es verbockt haben, sagen wir mal so, mit Pyrotechnik anzünden etc. pp. Man sollte meinen, dass der erste Weg ist, hey du, man kennt sich ja eigentlich normalerweise auch im Fanblog oder hat Fanbeauftragten, du, können wir uns mal zusammensetzen, wäre mein erster Weg. Dass dann, wenn es natürlich nicht passiert, dass dann halt dann gleich Stadionverbote ausgesprochen werden, Dauerkarten eingezogen werden, wundere mich nicht dann, dass da Protest eingelegt wird oder Protest kommt oder Stimmung auch gegen den eigenen Verein gemacht wird.
Glaubst du, dass da die Fangruppierung anderer Vereine sich in irgendeiner Form auch solidarisieren mit den Leipziger Fans, oder ist da einfach auch die Abneigung zu groß, als dass man so ein Thema, was ja auch der eigene Verein gegenüber seinen Fans aussprechen könnte, dass man da nicht, sag ich mal so, differenzieren kann?
Also ich glaube, mir fällt es ganz schwer, das zu glauben, dass sich da die Ultras mit RB-Fans und Hoffenheim-Fans solidarisieren. Ich glaube, wenn es jetzt, keine Ahnung, Mainz-Fans gewesen wären oder, keine Ahnung, Werder-Fans, dass da eher die Solidarität da wäre, vermute ich. Hast du was mitbekommen? Ich hatte es jetzt gar nicht näher verfolgt, ob da Solidaritätsbekundungen gab.
Nee, ganz und gar nicht. Also ich glaube, das werden wir vielleicht höchstens nächste Woche sehen. Also wir haben es ja letztes Jahr gesehen, als die DFL bei diesen Deals um die Investoren, dass dann alle sich zusammengetan haben und Tennisbälle geworfen haben. Oder auch bei dieser Geschichte damals mit Dietmar Hopp, da ging es ja auch um die Kollektivstrafen, DFB und so weiter. Und dann haben sich da auch alle irgendwie eingeklemmt dann in den darauffolgenden Spielen, war ja auch kurz vor Corona. Und dann war das Thema durch Corona ja eigentlich tot. Aber in der Regel halten Fans ja da zusammen. Und die TSG ist jetzt kein reiner Hopp-Verein mehr. Es ist wieder, also die Mehrheitsanteile sind im Verein, aber natürlich ist Hopp weiterhin allgegenwärtig im Aufsichtsrat, und es herrscht ja auch in so einem Verein dann immer noch der Geist der alten Zeit vor, und da ist man es vielleicht auch gar nicht so, also es fehlt da so ein bisschen die betriebliche Übung, einfach auch dann auf die Fans zuzugehen und so eine Sachen zu vermitteln. Und aber grundsätzlich finde ich wenn ein Sportdirektor geschasst wird, das passiert auch in anderen Vereinen, und da drehen die Fans nicht durch.
Das wollte ich mir auch gerade sagen. Ich weiß nicht, hast du gesehen, wie Hoffenheim das verkündet hat, den Abgang von Rosen? Wie haben sie den begründet? Ich meine, es ist immer noch was anderes, personelle Veränderungen bekannt zu geben, als wenn jetzt wie in Leipzig mit Pyrotechnikaktionen oder sonstigen Sachen, bin ich der Meinung.
Also dadurch, dass mich Hoffenheim grundsätzlich gar nicht so doll interessiert, kann ich dir da jetzt gar nicht mehr sagen, wie was ich da gehört habe. Ich habe nur mitbekommen, da waren ja noch andere Personalien in Hoffenheim, wo Leute dann, von denen man sich dann getrennt hat. Und da habe ich auch vom Saisonstart gedacht, naja, Matarazzo, der sitzt ja dann auch auf einem recht wackeligen Stuhl, weil er nicht genau weiß, was kommt da jetzt einer? Kommt da einer, der mich gut findet? Oder der sagt, naja, im letzten Jahr hast du uns nicht dahin geführt, wo wir eigentlich hin wollten. Wir wollten eigentlich ja noch viel höher in der Tabelle rein und die Vorbereitung lief ja sowieso jetzt scheiße. Also das ist schon ein Pulverfass in Hoffenheim für den Trainer.
Ja, wäre interessant zu wissen, was da im Hintergrund wirklich vorgefallen ist, aber das wirst du wahrscheinlich auch trotz Fanproteste nicht mitbekommen, was da wirklich passiert ist.
Aber natürlich für mich, wenn solche Vereine dann, wenn die Fans dann auf einmal sich wundern, dass die recht autoritär geführten Vereine oder Clubs oder wie man sie auch immer nennen mag, dann auf einmal zu drastischen Mitteln greifen.
Ja,
ich glaube, da fehlt, also das finde ich schon absurd. Genauso wie es so Fangruppierungen gibt, die wollen bei RB, dass da RB rausgeht aus dem Verein. Aber ohne RB wird es den Verein ja gar nicht geben.
Also wär dann kaputt, wäre dann weg.
Ja, und dann wäre weg, genau. Wären weg, dann weg. So, was haben wir denn hier noch auf der Liste? ja, mein Spezialfreund Alexander Zorninger.
Ach, der Alex, er hat auch wieder einen rausgehauen am Wochenende. Ich habe mir gedacht, könntest du mal kurz sagen, da hat er seinen Torhüter, den Nahuel Nuhl, ein bisschen nach einem Fehler ordentlich kritisiert, aber ziemlich aufgeladen nach dem Fehler und hat dann öffentlich gesagt, ja, wenn er nochmal so einen Bock macht, also ich weiß nicht genau den Wortlaut, aber sinngemäß, wenn er nochmal so einen Bock macht, dann kann er seinen Berater anrufen, warum er nicht mehr spielt. Ich weiß nicht, warum man einen 21-jährigen Torhüter am dritten Spieltag derart an den Pranger stellen muss in der Öffentlichkeit. Ich habe mir gedacht, was stimmt mit dem nicht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was hast du darüber gedacht im ersten Moment?
Als ich das gehört habe, dachte ich, der Typ muss ja der perfekte Trainer sein, um sich zu erlauben, bei einem Fehler eines Spielers, selbst wenn es ein wiederholter Fehler ist, so fertig zu machen oder öffentlich bloßzustellen als 21-Jähriger, das sind Kinder noch, die zwar jetzt voll geschäftsfähig sind und in der Spielbank dürfen mit 21, aber der Typ ist ja dennoch, die sind halt sehr unsicher noch und dann steht er da im Tor, macht einen Fehler, ja, er wiederholt den Fehler meinetwegen, aber dann so bloßzustellen, das ist sowas von daneben und wie gesagt, das muss ein perfekter Trainer sein. Ich habe mir dann nochmal angeguckt, wo er Trainer war, Normania Gmünd, dann war er Co-Trainer beim VfB Stuttgart, Sonnenhof Groß-Asbach, Leipzig, genau, hat sie da irgendwie aus der Oberliga, Regionalliga weggeführt, VfB Stuttgart war er ganz kurz, dann war er drei Jahre in Dänemark, dann war er auf Zypern bei Limassol. Und jetzt halt seit 2 Jahren bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Also ich muss sagen, gut, er hat Titel gewonnen, er ist dänischer Pokalsieger geworden, zyprischer Meister und wie gesagt, Aufstieg in die Bundesliga 2014, Meister Regionalliga. Also ich muss auch sagen, also ist jetzt nicht so, dass er da vorher eine Weltkarriere hingelegt hat, um sich so wie so einen dicken Max zu machen und sich so zu echauffieren. Das ist auch so ein typisch deutsches Ding, sich hinzustellen und sich über irgendwas zu echauffieren, auf irgendjemand runter zu gucken. Und da muss ich mich doch mal fragen, vielleicht solltest du dich selber mal hinterfragen, statt öffentlich jemanden fertig zu machen, stell dich mal selber in Frage und sag, warum habe ich denn den Torwart aufgestellt? Er ist doch derjenige, der die Verantwortung dafür trägt. Und er leitet die Verantwortung da öffentlich ab, als wenn er gar kein anderes Mittel mehr weiß.
Ja, vor allem, wenn du 15 Jahre oder sowas gefühlt Trainer im Profibereich bist, sollst du meinen, dass du vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl hast und sagst, ja, war ein Fehler, darf ihm nicht passieren, sollte ihm nicht passieren, wir werden intern drüber sprechen. Wenn er da vielleicht andere Worte in den Mund nimmt, ja, ist okay, aber an die Öffentlichkeit solche Wörter in einen jungen Torhüter zu sprechen, ich meine, der eine oder andere kriegt einen Knacks, der kommt da gar nicht mehr davon weg. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat gestern.
Was hast
er hat sich ja jetzt,
genau, was hast ja. du denn über diese Entschuldigung, diese oder dieses diese Bitte um Entschuldigung öffentlich, was hast du denn dann darüber gedacht?
Ja, was soll er dazu sagen? Ich meine, war klar, dass irgendwas kommt, muss er ja machen, weil ich glaube, er hat schon ordentlich Shitstorm bekommen, auch von den Vereinsverantwortlichen oder den Fans in Fürth. Ja, das war das Mindeste, was er sagen kann. Ob er es letztendlich so gemeint hat, weißt du ja nicht. Also ich fand es erwartbar, dass sowas kommt.
Also ich finde, genauso wie bei Fernando Caro von Leverkusen letztens mit seinem Max Eberl-Zitat, dass er von dem nichts hält und so. Also ich glaube, da haben einige Leute, komme ich auch immer wieder, weiße ältere Männer, einfach irgendeine gestörte Affektkontrolle. Also die haben sich einfach in gewissen Momenten nicht im Griff, fühlen sich sicher, weil früher sowas als kraftmeierischer Alternsatz immer gut durchgegangen ist und da hat auch keiner was gemeckert. Aber heute, die Zeiten haben sich nochmal geändert. Und was mich dann auch noch gestört hat, war so Kommentare zu jetzt auch Caro oder auch Zorniger. Ja, warum hält er das denn nicht mal aus? Warum bleibt er nicht dabei? Warum ziehen die denn gleich wieder den Schwanz ein? Und ehrlich gesagt, ich find's einfach richtig, so eine Sache gerade zu stellen und vielleicht auch daraus zu lernen.
Ja, wäre gut, wenn er was daraus lernt. Ich glaube, es war ja nicht der einzige, das erste Zwischenfall seinerseits. Ich glaube, Timo Werner hat auch mal so einen Pranger gestellt, als er noch ganz jung war. Bleibt nur zu hoffen, dass er da was daraus lernt, dass er das öffentlich nicht mehr macht.
Ja, oder dass auch die Spielvereinigung Greuther Fürth jetzt in Zukunft mal ein bisschen genauer hinschaut. Also ich meine, wenn er so vor Kameras mit den Spielern spricht, wie spricht er erst innerhalb der Kabine mit denen? Also ist jetzt nicht so, dass er da jeden streicheln soll und irgendwie bei jedem Spieler einen Knicks machen muss und so, sondern klar, in der Kabine, dann geht es auch schon mal ein bisschen derber zu, aber ich glaube, so eine Menschenführung, boah, also das finde ich, also ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre als 21-Jähriger, der in den Medien steht oder in der Öffentlichkeit steht und dann kommt mein Trainer und macht mich da so rund.
Ich wüsste auch nicht, wahrscheinlich käme auch nicht gut an bei mir auf jeden Fall, ja.
Hast du noch zweite Liga geguckt, irgendein Spiel, irgendwas, was dir aufgefallen ist?
Zweite Liga habe ich eigentlich gar nicht verfolgt.
Das kann doch nicht sein.
Ja. Ich musste alle neuen Bundesligaspiele angucken, oder? Verfolgen.
Ja, das war Hausaufgabe. Nee, aber es ist doch die stärkste zweite Liga der Welt und aller Zeiten und auf dem Mond.
Glaubst du das wirklich oder redet man sich das einfach eher ein bisschen schön, weil so viele Traditionsvereine da rumkicken?
Naja, also was ich geil finde an der zweiten Liga, ist, dass es eine absolute Wundertüte ist. Ich kann jetzt auch nach 3 Spieltagen noch überhaupt nicht sagen, wer geht denn auf die Aufstiegsplätze und wer nicht? Es gibt zwar jetzt so ein paar leichte Trends, so Hannover, überraschenderweise auch Kaiserslautern. Hertha hat sich jetzt erstmal vom Allerschlimmsten kurz befreit und hat jetzt einen Sieg, eine Niederlage, einen Unentschieden. Köln hat jetzt hoch gewonnen, aber also ich sehe noch nicht, wo grundsätzlich da die Reise hingeht. Es gibt so viele Überraschungen und deswegen, ich finde sie mordspannend.
Spannend, ja, aber ich weiß nicht, ob es wirklich spielerisch oder so hochklassig ist, wie man sich immer schönredet. Ich weiß nicht. Ich hab auch so lange keine zweite Liga-Spiele mehr verfolgt, aber ist halt immer klar, da spielen halt 18 Traditionsvereine fast oder sowas, aber ich weiß nicht, ob das sportlich wirklich so toll ist. Also ich spiele lieber erste Liga, weil auch wenn da viele kleine, was heißt denn die Verzwergung der ersten Liga, aber ich habe damit kein Problem, wenn ich schaue, dass Heidenheim, ein kleiner Verein, oder Kiel mit den bescheidenen Mitteln das halt schaffen, was der HSV seit 7 Jahren jetzt nicht schafft, nach oben zu kommen oder Ruhe in den Verein zu bekommen, den Nachwuchs einzusetzen. Also ich habe damit kein Problem, dass die Kleinen so umspielen.
Ich finde es auch nicht schlimm. Also ich finde, der Fußball ist insgesamt besser geworden über die letzten Jahrzehnte in der zweiten Liga. Es war früher wirklich Rumpelfußball. Ich erinnere mich noch an grausames Spiel im Olympiastadion, Hertha gegen Mainz. Und dann lief da ein Blondschopf auf der linken Außenbahn rum. Der wurde später irgendwie Welttrainer.
Den Stöckelfüßen, gell?
Und er war wirklich aufreizend. Also alle haben ihn ausgepfiffen. Ich habe den damals echt so, was ist das für ein Idiot? So ein blonder Gockel. Und später war er halt Mr. Gebiss. Und einen Kunsthaar.
Ein Gebiss. Also. Ja. Du machst mich fertig, echt. Aber ja, stimmt, der hat ein recht markantes Gebiss, da hast du schon recht.
Ja, er hat auch nachgeholfen. Und wer ja, das macht, der muss auch, also ich komme besser mit kaputten Zähnen klar, da sage ich nichts drüber, das ist halt so geboren. Aber wenn jemand sich so eine, keine Ahnung, so eine weiße Linie ins Gesicht zimmert, dann muss er auch damit kleben, dass es da Witz hin gibt. Genau, ich habe am Wochenende noch gesehen, gestern 1860 gegen Viktoria Köln, Drittliga, habe so erst halbe Stunde geguckt und dachte, boah, eigentlich wird da in der dritten Liga auch ein ordentlicher Fußball gespielt. Also ich finde so das Niveau ist schon besser geworden, auf jeden Fall.
Wie das möglich, ja.
So.
Wenn du den 60 ansprichst, da läuft es ja auch wieder nach bergab.
Bitte was?
Sport. Bei 60 läuft es ja auch eher bergab gerade wieder. Gut, ist der dritte Spieltag, ist noch weit hin, aber
ja,
sieht
aber
nicht so gut aus.
Es ist auch erstaunlich, wie man aus diesem Standort nicht mehr rauskriegt. Aber vielleicht müssen wir da mal einen 60er-Fan heranziehen, der uns das mal ein bisschen erklärt. Auch mit dem jordanischen Investor und sowas. Ja. Oh, was für eine Geschichte mit 60. Dabei mag ich Giesing so gerne. München, Giesing ist einfach echt ein super schöner Stadtteil.
Ja, lässt sich ja aushalten, ja.
Schöne
Gibt auch gutes Bier in Giesing. Giesinger Brauerei, kennst du das?
Ja, genau, das war direkt. Ja. Also meine Kumpels.
Oh, schon wieder Werbung.
Ja, dann macht nichts. Werbung für gute Sachen. Kauft so viel ihr könnt. Wir kriegen aber kein Geld. Wir kriegen keine Provision und so. Nee, meine Kumpels haben direkt gegenüber vom 60er Stadion gewohnt und da sind wir öfters mal hingelaufen zum Giesinger Brauhaus und da habe ich das erste Eisbock getrunken.
Ah, lecker, das hatte ich auch schon mal.
Mit 60 Grad Alkohol und so, das war dann echt ganz schön brutal, aber richtig geil. Die haben auch eine schöne, zünftige Küche. Mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und da gibt es auch noch das Solo, das ist ein richtig toller Italiener, direkt daneben quasi. Und die haben wirklich die beste Pizza Münchens. Ja.
Ich merke das nächste bei München.
Ja, wirklich, das Solo ist richtig, richtig top in Giesing. Jetzt müssen wir, jetzt biegen wir auch schon auf die Schlussgerade ein. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um Christoph Daum und auch nochmal im Nachhinein jetzt, muss man nochmal erwähnt werden, hatten wir letzte Woche nicht gemacht, Willy Lemke. Zu gedenken. Also wirklich zwei Typen, die mich in meiner Einstiegszeit beim Fußball komplett auch mitgeprägt haben.
Ja, es sind auch zwei Gesichter, wo ich, ja, ich bin ja 83 geboren, dann 10 Jahre später so langsam angefangen habe, mich für die Bundesliga näher zu interessieren. Natürlich, das sind halt die ersten Gesichter, wo einen so in den Kopf kommen von früher. Das ist schon irgendwie dieses Jahr so, was an bekannten Fußballern oder Helden aus der Jugend dazu Beckenbauer, Breme verstorben sind, ist schon hart, ja. Aber gerade nochmal Christoph Daum natürlich mit seiner Aktion damals über Scherben laufen. Hey, was ist denn das? Was machen der für Sachen? Da würde ich mich ja nie trauen. Aber alles, was er angefasst hat, irgendwie, war schon drüber nachgedacht, methodisch gedacht. Und hat auch seine Teams weitergebracht.
Ich glaube, der hat auch Scouting eingeführt, auf eine Art und Weise, wie es andere nicht gemacht haben, systemisch beim 1. FC Köln. Ich glaube, der Sohn ist ja auch im Scouting-Team von irgendeinem Profiverein jetzt noch.
Ich glaube, Eintracht Frankfurt war der mal dabei, der Sohn, glaube ich. Also vor Jahren zumindest.
Ist der nicht jetzt in Leverkusen auch?
Das kann sein, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er mal bei der Eintracht war.
Also jedenfalls Christoph Daum, was für ein Freak auch so der Typ vor der Kamera war. Also ja, es gibt da auch genügend Best-ofs bei YouTube. Wenn du suchst dir irgendwie 90er Jahre Bundesliga-Sprüche, da hast du immer ein paar von Christoph Daum dabei. Ja. Wenn man da mal ein bisschen hinwegguckt und sagt, was ist denn das für ein Irrer? Er hat einen unglaublich guten und modernen Fußball gespielt und wurde halt in der Bundesliga nur einmal wirklich belohnt, ne, als Meister mit Stuttgart. Und da auch eher nur durch Zufall, weil Frankfurt in Rostock
der letzte Spieltag damals, ja. Ich erinnere mich, das war so das erste Jahr, wo ich gesehen habe, da, wo ich richtig mitbekommen habe, Stuttgart Meister, dachte ich, puh, was war denn da los am letzten Spieltag?
Ja. Streitbare Person, also das werden nicht nur Spieler sagen, die unter ihm gelitten haben. Es gibt so eine Dokumentation von Aljoscha Pause, die heißt Tom meets Zizou. Weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
Ja, vor drei Jahren mal, ja.
Über Thomas Broich, der nun, naja, wenn man ihn jetzt einen Intellektuellen nennt, finde ich das auch zu hoch gegriffen, aber er ist auf jeden Fall ein Künstler, ein Typ, der in seiner Freizeit klassisches Klavier spielt und wie man so schön sagt, out of the box permanent denkt, der dann nach Australien ausgewandert ist und der hatte irgendwo, ich glaube in Köln war das, heftigst unter Christoph Daum zu leiden. Ich glaube, Christoph Daum war dann halt eben doch so simpel, dass er halt einfach mit Leuten, die anders ticken und die nicht den typischen Fußballprofi entsprechen, ja, mit solchen Leuten hatte der definitiv ein Problem. Klar, Haarprobe, ne?
Erinnerst du dich noch? Ja, der Klassiker, ja, wer kann sich nicht daran erinnern? Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe, ja.
Ja, und dann später sagt er, ja, war ja dann wohl ein Fehler gewesen.
Also, ja, immerhin hat er es eingesehen, ne?
Also echt heutzutage, wenn sowas, solche Typen werden komplett raus und so das Bild weiße Männer, die scheiße bauen und irgendwie dann doch damit durchkommen. Ja, und denken, naja, ist doch nicht so schlimm, ich gebe es ja zu. So, dass er tatsächlich die Öffentlichkeit belogen hat und auch das Vertrauen seines Arbeitgebers missbraucht hat und ja, wissentlich gelogen hat. Also das ist eine Sache, die stört mich heute auch noch. Auch, dass man im Nachhinein da jetzt eher drüber redet, als wäre es witzig gewesen. Es war überhaupt nicht witzig. Frag mal Uli Hoeneß und Uli Hoeneß Familie.
Ja, was Uli Hoeneß abbekommen hat, gell? Der es damals ja aufgedeckt hat. Ja, der hat sich auch einiges handeln dürfen, weil ja die meisten auf Daums Seite waren damals anfangs, als diese Gerüchte aufkamen, als es öffentlich gemacht hat. Tja, ist die Frage, ob die sich alle bei Uli Hoeneß dann entschuldigt haben.
Also das glaube ich nicht. Und naja, gut, Uli Hoeneß ist ja jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, aber wenn es dann um Morddrohungen geht und so, dann war es einfach echt.
Das ist too much dann.
Absolut, ja. Absolut. Da hört der Spaß auch auf. Auch wenn man.
Wie kommt man auf die Idee, jemanden dann, dessen Meinung, wenn nicht gefällt, eine Morddrohung auszusprechen? Ich weiß nicht. Käme ich nie auf die Idee. Ich weiß nicht.
Nicht? Ich dachte, du bist jemand, der permanent zum Hörer greift, wenn er einen Kamm hat, ja, und dann. Ey, ich töte dich!
Ja, ich habe früher schon noch Telefonbücher gehabt, da habe ich den mal rausgezogen, dann so, weißt du, aber die haben ja heute alle Geheimnummern, sind immer so einfach.
Ah, okay. Und sie haben wahrscheinlich irgendwelche VPNs, wo sie dann in die Anonymität dann auch absteigen können.
Wahrscheinlich.
Aber jemand, der damals auch wahnsinnig auf Uli Hoeneß draufgekloppt hat, war naturgemäß natürlich auch Willy Lemke.
Ja.
Den habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Also die in Bremen werden dem wahrscheinlich auch eine Goldstatue irgendwo hinbauen jetzt im Nachhinein. Aber den fand ich immer ein bisschen diffus und den habe ich nie gecheckt. Wie geht's dir mit Willy Lemke?
Ja, die alte Nord-Süd-Feindschaft damals. Ich glaube, er hat sich schon was dabei gedacht, dass er so angeeckt ist, vor allem gegen Uli Hoeneß. Aber ich glaube, so richtig verstehen werden wahrscheinlich nur die Norddeutschen, was in Willy Lemke davor ging.
Ich fand den immer total spaßbefreit.
Ja, ich weiß nicht, ob das so lustig wäre, mit ihm an einem Tisch zu sitzen und ein Bier zu trinken, keine Ahnung. Ja, wie du sagst, wirkte eher ein bisschen nordisch distanziert, eher so auf mich. Nicht so der lockere Typ, ja.
Ich habe ja nichts gegen Norddeutsche. Meine Frau ist auch noch aus Norddeutschland, so. Also, ich kann damit schon was
bisschen anfangen. Südlicher noch dann.
Wie südlich?
Deine Frau von Bremen, oder?
Nee, eher westlich von Bremen. Papenburg.
Echt?
Ja.
Wie heißt der Ort?
Papenburg. Da kommen die ganzen großen Kreuzfahrtschiffe her.
Da ist die große Werft. Hab ich schon gehört, ja. Ja,
ja, die Meierwerft.
Die wird doch gerettet vom Staat, glaube ich, gerade, gell? Habe ich gelesen, gehört.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich kann mit Norddeutschen schon super umgehen. Aber den Typ fand ich halt immer irgendwie so ein bisschen spaßbefreit und wie so eine Loriot-Figur. Ja.
Ja.
Ja. Aber man muss auch sagen, jemand, der so beharrlich an seinem Trainer immer festgehalten hat also die Arbeitsteilung zwischen Rehagen und Lemke ist natürlich auch göttlich. Ne? Der eine kümmert sich nur um den Sport, der andere nur ums Geschäft. Und funktioniert.
Das, was Lemke gemacht hat, das hatte schon alles Hand und Fuß. Also Bremen würde sich heute danach die Finger lecken, wieder da zu stehen, wo sie damals standen. Und auch Ruhe im Verein zu haben und auch den Erfolg natürlich.
Wusstest du, wer der Vorgänger von Willy Lemke war bei Werder Bremen?
Marius Assauer?
Richtig.
Ja.
Also auch unterschiedlicher können auch so zwei Typen überhaupt nicht sein.
Ja, stimmt, ja.
Und jetzt die Quizfrage. Ja. Wer war eher da, Lemke oder Rehagel?
Ich glaube, Lemke würde ich jetzt tippen.
Rehagel, der war schon da. Der war von seinem anderen Ruhrgebietskumpel da hingeordnet worden.
Okay, gibt Sinn, ja. Aber wann kam Rehagel nach Bremen?
Ich glaube, war das nicht noch zu Zweitliga-Zeiten? 81 oder so?
Ja, und wann kam Lemke? Hast du wahrscheinlich mal geguckt, oder?
Ich glaube 82, also im Jahr darauf.
Also quasi zeitgleich fast,
genau.
Mehr oder weniger.
Genau. Ja, aber echt so Typen, die es heute in der Bundesliga nicht gibt. Und wenn ich mir bei aller Befremdlichkeit über Willy Lemke so einen Typen wie Fernando Caro angucke, da bin ich echt super froh, solche Typen noch erlebt zu haben.
Ja, stimmt, welche die anecken und auch jede Meinung vertreten und nicht irgendwie so, ich weiß nicht, hat der Caro auch nie vorher was gesagt, irgendwie so richtig. Ist ja auch nie in Erscheinung getreten. Ich weiß nicht, ob er vielleicht ein bisschen PR haben wollte, vermute ich. Weil er doch genau wusste, dass auf dem Fantreffen, dass das nach außen dringt. Kannst du mir doch nicht erzählen.
Also never ever. Never ever. Irgendeiner hält immer das Handy drauf.
Ja, ja.
Und da auch wieder ein Typ, der sich einfach nicht unter Kontrolle hat.
Ja.
Ich finde, der hat auch einfach ein bisschen zu viel Oberwasser durch die Meisterschaft von Leverkusen gewonnen. Es gab da auch so einen Auftritt im Sportstudio, den ich irgendwie ziemlich missraten fand. Und dann hat er sich ja auch noch ein paar andere Sprüche erlaubt, wo er dann auch wieder zurückrudern musste und sagt, ja, ist ja halt mein Temperament. Ich meine, damit kannst du alles. Du kannst jemanden zu Tode beleidigen und sagen, ja.
Kann Zorniger auch sagen, oder?
Bitte was?
Kann der Zorniger jetzt auch sagen, mein Temperament.
Wo kommt denn der eigentlich her? Aus Mutlangen, wo liegt das denn? Mutlangen, das klingt so nach Baden-Württemberg. Ja.
Mutig.
Regierungsbezirk Stuttgart, Ostalbkreis. Naja, da kommt auch unser guter Freund Frank Schmidt her.
Ja.
Ostalb. Also geht auch anders.
Ich wollte gerade sagen, es gibt Leute, die können sich benehmen und Leute, die sich nicht benehmen können.
Nee. So, oh, wir sind jetzt schon in der Nachspielzeit, bevor gleich der Schiedsrichter hier abpfeift. Hast du noch irgendeinen Gedanken zum Wochenende und zur letzten Woche?
Ja, zur letzten Woche, ja. Nochmal Entschuldigung bei Knut Kircher. Es tut mir echt leid, dass wir euch vergessen haben. Schande über unser Haupt, ja.
Ja.
Das kann ich noch als Schlussplädoyer sagen.
Das ist schon ziemlich peinlich. Absolut peinlich.
Bis nächstes Jahr kannst du es gleich auf die Agenda schreiben, dass das nicht mehr vorkommt.
Warte mal. So, hab drauf geschrieben. Gibt's irgendwas, worauf du dich nächste Woche freust?
Die Bundesliga wieder. Dass samstags wieder weitergeht, ja.
Freitag?
Ich habe eigentlich schon seit. Freitag, stimmt. Ach, hier, schau mal, ich sieh's mal an.
Kultclub gegen Kultclub.
Ja, wir spielen am Freitag.
Kultclub gegen Kultclub.
Hoffenheim gegen Leipzig, oder?
Nein, Union gegen Pauli.
Das gilt Union jetzt auch schon als Kultclub.
Sie haben sich ja selber mal so genannt.
Ja.
Aber heutzutage wollen sie nichts mehr davon wissen.
Also ja. Pauli gehe ich mir noch mit, aber Union weiß nicht. Aber nee, ich freue mich schon wieder. Ich habe auch letzte Woche schon gesagt, endlich geht wieder die Bundesliga los. Eigentlich habe ich das schon seit Ende Mai gesagt, nachdem Mainz einen Klassenerhalt hatte. Davor habe ich die letzten 10 Wochen, ist der Scheiß bald vorbei. Und dann haben wir einen Klassenerhalt geschafft, eine Woche durchgeatmet und jetzt kann es weitergehen.
Ich bin auch echt, echt heiß wieder und wurde auch nicht enttäuscht am Wochenende. Und richtig, richtig, richtig schön, dass es wieder losgeht. Ja.
Auf jeden Fall.
So, das ist ein, warte mal ganz kurz. Oh, das ist jetzt gerade in der Sekunde der Abpfiff. Ja, Mensch, Benni, schon wieder vorbei, eine Stunde.
Ja, Martin, war schön, wieder hier zu sein. Danke immer für die Einladung.
Bitte. Darfst gerne wiederkommen.
Ja, okay, das sage ich nicht, nein, wir bleiben in Kontakt.
Genau. So, und liebe Leute, wenn ihr wollt, das hatte ich beim letzten Mal vergessen, folgt uns gerne bei Instagram, da posten wir ab und zu mal ein bisschen Schabernack und schreibt uns mal eine Mail an platschwort@icloud.com, wenn ihr irgendwas sagen wollt und ja, hat wieder Spaß gemacht.
Ciao, Marien.
Ciao und genau. Bleibt gesund, Leute, und wir hören uns dann ganz bald wieder. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.